Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Besonders starken Transformationszwängen unterliegen derzeit Medienkonzerne. Mit Stefan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, habe ich über die Zukunft des linearen Fernsehens einerseits, der Streamingdienste andererseits gesprochen. Schmitter sieht sich am Mischpult dieser beiden Ausspielvarianten und muss sowohl den traditionellen Kanal schützen als auch den neuen boosten. Deshalb bedient er unter einem Dach zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen, deren Erwartungen an den Content, Aufnahmefähigkeiten, aber auch Relevanz für die Werbung stark auseinanderfallen.
Also RTL Plus ist der jüngste Streaming-Service in ganz Deutschland, auch im Vergleich mit den amerikanischen Wettbewerbern. Dort haben wir ein Durchschnittsalter von 35 Jahren. Und RTL TV hat mittlerweile, obwohl wir uns immer noch sehr jung fühlen, ein Durchschnittsalter von ungefähr 58. Das heißt, sie haben komplett unterschiedliche Zielgruppen. Und wie gesagt, unser Vorteil ist alles unter einem Brand. Das heißt, wir haben die Jüngeren, die mittlerweile ein komplett anderes Nutzungsverhalten haben auf dem Streaming-Service, und die Älteren im linearen TV und in Summe dann eben sehr, sehr viele Zuschauer. Und deswegen scheint 2030, weil eben fürs Lineare gilt, die für uns werberelevanteste und noch größte Zielgruppe ist 50 bis 59. Allein dieser Alterssplit hebt die lineare Reichweite immer um 100%. Also sie haben sozusagen 1 Million Zuschauer bei 14,49. 50,59 kommt eine weitere Million dazu. Das ist eine ganz klassische TV-Zielgruppe.
Ja, lieber Schmitter, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja langfristige wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen gerne sprechen über die Perspektive einerseits des linearen Fernsehens, andererseits aber auch der Streamingdienste. Und als Sie Ende 2023 zum CEO von RTL Deutschland berufen wurden, sprach Bertelsmann-Chef Thomas Raabe von einer, ich zitiere das mal, Transformations- und Wachstumsaufgabe, die vor Ihnen liege. Fangen wir vielleicht mal mit dem linearen Fernsehen an, dessen Nutzung ja wohl immer weiter abnimmt. Das dürfte dementsprechend eher eine Transformations- als eine Wachstumsaufgabe sein. Also in welcher Form hat das lineare Fernsehen eine Zukunft?
Erstmal einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil es so ein bisschen zeigt, wie es wahrgenommen wird, obwohl es ja in echt, sage ich mal, ganz anders ist. Im Moment zumindest noch. Im Moment leben wir zentral vom linearen Fernsehen. Da kommt das meiste Werbegeld rein mit Abstand. Da reden wir über Milliarden an Werbegeld, die im Markt sind. Da reden wir über viele Millionen Zuschauer, übrigens viel mehr Menschen als die, die jetzt gerade zeitgleich vielleicht einen Streaming-Service schauen. Von daher ist das lineare Geschäft für uns momentan noch essentiell wichtig. Aber wir wissen natürlich, was passiert, und wir wissen, dass wir uns transformieren müssen. Und wir haben das in unserer Strategie, die haben wir Schein 2030 genannt, weil wir 2030 den großen Tipping Point sehen. Kann gerne erklären später, warum. Aber wir haben das eben definiert in Boost und Protect. Auf der einen Seite müssen wir unser lineares Business so gut es geht protecten. Das heißt, wir müssen Marktanteile ausbauen, um aus der kleiner werdenden Nutzung, ich sage immer aus dem kleiner werdenden Käsekuchen, das größte Stück zu bekommen, um die größte Monetarisierung herzustellen. Und auf der anderen Seite müssen wir mit aller Konsequenz das Streaming-Geschäft boosten. Und unser großer Vorteil dabei ist, dass wir mit RTL und RTL Plus alles unter einer Marke haben. Die großen Streaming-Services, die haben zwar eine große Plattform, aber keinen linearen TV-Sender. Und zum Teil die Mitbewerber in Deutschland haben zwar beides, aber nicht unter einer Marke. Und deswegen haben wir eine außergewöhnliche Position. Die müssen wir optimal spielen. Und ich sage mal, wir sitzen so ein bisschen am Mischpult. Im Moment ist der Regler linear noch ganz wichtig, aber wir werden den immer weiter verschieben Richtung Streaming. Und irgendwann wird es dann total der Regler, oder wird der Regler dann total auf Streaming gehen.
Wie kann man denn, wenn Sie jetzt sagen Protect, auch das Investitionsbudget steuern? Also investieren Sie noch massiv in den linearen Bereich?
Müssen wir, weil die Menschen, wie gesagt, linear dann auch schauen, wenn es große Inhalte gibt. Und das ist ja so ein bisschen die Grundlage. wenn Sie vielleicht auch mit Ihren Studenten mal sprechen. Mittlerweile ist den Menschen ja vollkommen wurscht, wo es kommt. Sie suchen den besten Inhalt. Viele haben ja ein Smart TV zu Hause, da kommen ganz viele Kacheln und sie suchen nach dem besten Inhalt. Und man hat das jetzt gesehen an den Olympischen Spielen. Wenn dort der beste Inhalt ist oder auch die Heim-EM im eigenen Land, dann ist völlig egal, ob das linear, Streaming oder sonst irgendwas ist, dann wird es geschaut. Und von daher ist immer ganz wichtig, dass wir die Investitionen wirklich in linear auch hochhalten. Natürlich gucken wir, wie wir es verteilen. Mein großes Glück ist, ein gesamtes Budget zu haben und auch da so ein bisschen am Mischpult zu gucken, wie machen wir denn das? Wie tarieren wir das aus? Aber es ist eben immer so, dass jeden Abend, vor allem in der Primetime, die Entscheidung fällt, wo ist der interessanteste Content? Das ist die Schlacht, sage ich mal, top of mind zu sein. Und da müssen Sie eben Investitionen tätigen, sonst sind Sie nicht im Mindset der Leute und dann werden sie auch nicht geschaut. Und da kommt ja, da muss man schon sagen, da kommen so ein paar Dinge natürlich fürs Lineare ganz besonders in den Fokus. Das ist der Sport, weil man natürlich Sport live sehen will mit hohen Investitionen. Und es sind große Live-Events. So ein Live-Event kommt ja jetzt demnächst bei uns am 14. September, der Boxkampf und das Comeback von Stefan Raab. Das sind so die berühmten Lagerfeuermomente, die fürs Lineare immer noch sehr wichtig sind. Aber andere Themen, und das sehen wir ja auch, wie Serien oder auch Filme, die verschieben sich immer mehr ins Streaming, weil die kann ich ja jederzeit gucken oder ich will sie dann eben gucken, wenn ich Zeit habe.
Wenn Sie am Mischpult sitzen, dann bedienen Sie ja sozusagen ganz unterschiedliche Zielgruppen, nehme ich zumindest an. Einerseits linear, andererseits Streaming. Ist das richtig?
Genau, das ist total richtig und deswegen auch dieses Schein 2030. Also RTL Plus ist der jüngste Streaming-Service in ganz Deutschland, auch im Vergleich mit den amerikanischen Wettbewerbern. Dort haben wir ein Durchschnittsalter von 35 Jahren. Und RTL TV hat mittlerweile, obwohl wir uns immer noch sehr jung fühlen, ein Durchschnittsalter von ungefähr 58. Das heißt, sie haben komplett unterschiedliche Zielgruppen. Und wie gesagt, unser Vorteil ist alles unter einem Brand. Das heißt, wir haben die Jüngeren, die mittlerweile ein komplett anderes Nutzungsverhalten haben auf dem Streaming-Service und die Älteren im linearen TV und in Summe dann eben sehr, sehr viele Zuschauer. Und deswegen scheint 2030, weil eben fürs Lineare gilt, die für uns werberelevanteste und noch größte Zielgruppe ist 50 bis 59. Allein dieser Alterssplit hebt die lineare Reichweite immer um 100%. Also sie haben sozusagen 1 Million Zuschauer bei 14,49. 50,59 kommt eine weitere Million dazu. Das ist eine ganz klassische TV-Zielgruppe.
Ah ja.
Die wird bis 2030 werden die älter. Demografisch kommt wenig nach. Wir wissen, wir kennen alle den Baum in Deutschland. Und die, die nachkommen, sind natürlich schon voll mit Streaming und digitalen Medien aufgewachsen. Das heißt, der Tipping Point für das Lineare aus unserer Sicht ist, wenn die Zielgruppe 50 bis 59 in die Segmente 60 plus wandert, dann sind sie zwar nach wie vor da und sie sind auch nach wie vor viele und auch attraktiv. Nur der Werbemarkt, Sie wissen es ja, der hört ja tatsächlich bei 60 spätestens auf. Und dann wird es fürs Lineare immer schwieriger, die Masse herzubekommen, die für die Werbekunden interessant ist. Und spätestens dort wird sich das dann komplett auf Streaming verlagern.
Jetzt haben Sie die amerikanischen Anbieter schon angesprochen, die ja eine starke Marktposition haben, Netflix, Amazon, Disney. Welche Chancen hat demgegenüber ein nationaler Streaming-Anbieter?
Ja, große Chancen. Das ist ja das, was immer so schwierig ist für uns, weil wir natürlich feststellen, dass dieses Neue, dieses Andersartige und auch wie die Amerikaner operieren, dass das immer besonders im Fokus steht, auch bei den Medien. Fakt ist aber, dass RTL Plus die Nummer 3 im deutschen Streamingmarkt ist. Amazon ist die Nummer 1 in Abonnenten. Netflix ist die Nummer 2 in Abonnenten. Wir sind dann mit Disney auf Augenhöhe die Nummer 3. Und trotzdem entsteht immer der Eindruck, die Amerikaner sind meilenweit weg. Und wenn man dann sogar auf die Nutzung schaut, dann ist im Moment RTL Plus nach Netflix die zweitmeist genutzte Plattform. Also Abonnenten alleine sind ja gar nicht sozusagen die Währung, die entscheidend ist, weil es gibt aktuelle Studien aus Amerika, dass 30, 40% der Abonnenten tote Abos haben, also sie gar nicht nutzen. Und die Frage ist ja, wie oft kommt jemand zum Service? Das zeigt ja dann die Relevanz. An wie vielen Tagen kommt er zum Service? Wie lang nutzt er den Service? Und da ist RTL Plus die Nummer 2 hinter Netflix nach den aktuellen Zahlen. Das heißt, wir haben eine faktisch zahlenbasiert viel bessere Marktposition, als es manchmal wirkt. Und warum haben wir das? Und da haben Sie ja gerade nachgefragt, was ist der Vorteil? Das sind die lokalen Inhalte. Die großen Streamer haben ja vor 2, 3 Jahren alle gesagt, okay, wir investieren jetzt massiv in lokale Inhalte, ziehen sich aber jetzt auch wieder deutlich zurück. Warum? Weil sie merken, dass eigentlich die Deutschen amerikanische Inhalte per se sehr, sehr gerne mögen. Und das skaliert natürlich ganz anders für sie, wenn sie es in Amerika produzieren und weltweit ausspielen. Deutsche Inhalte sind sehr teuer. Und der deutsche Mainstream-Markt an sich ist schon ein schwieriger. Und da merken sie schon, dass wir ja 40 Jahre Erfahrung aus dem linearen Produkt haben. Die können wir sehr gut umsetzen. Und dass es vor allem auch Genres gibt in Deutschland, Stichwort Reality und Soaps, die sind sehr ausgeprägt. Deutschland ist ein Reality, also ein Krimi- und Reality-Markt. Und in den Realities haben wir uns seit 40 Jahren ein sehr, sehr gutes Standing erarbeitet und auch in der Form, wie man es erzählt, mit welchen Produzenten man arbeitet. Und die Streamer sagen zum einen, das aufzuholen ist schwierig und zum anderen sind sie eigentlich gar nicht, sie stehen ja für hochklassigen Content, so wie sie immer sagen, da passen die Realities nicht so wirklich dazu. Also wir sehen eine Tendenz, dass sie sich aus dem deutschen Markt, siehe Paramount, siehe Disney, aus der Produktion wieder zurückziehen. Und das ist natürlich unsere große Chance, dass wir dort Inhalte anbieten, die mit der ganzen Erfahrung, die wir über die Zielgruppen haben, auch zu den Marken und Brands in Deutschland, dass wir die für uns nutzen und auch hier produzieren und für den lokalen Markt so konfektionieren, dass die Menschen sagen, dafür bin ich bereit, Geld zu zahlen. Und außer der Reality vielleicht zwei Beispiele, die sehr, sehr gut funktioniert haben. Das eine ist die Sissi, fiktional, die jetzt in Staffel 4 geht, ist einer der größten Streaming-Hits in Deutschland, auch im Vergleich mit den internationalen Anbietern. Und der größte Streaming-Erfolg im letzten Jahr als Serie war der Pumuckl, der bei uns lief. Auch eine zutiefst eigentlich bayerische, aber dann auch deutsche Serie. Und das sind einfach Marken, die wir im Blick haben, wo wir die Historie kennen, auch die Rechtssituation kennen, die Lizenzsituation kennen. Und diese Stärken müssen wir am Ende einfach ausspielen. Also mit dem Wissen, was wir uns erarbeitet haben, den optimalen lokalen Content herzustellen. Und das ist dann auch unsere Positionierung gegen die großen amerikanischen Plattformen.
Ja, zum Pumuckl komme ich gleich nochmal. Aber ich wollte erst mal fragen, mit welchen Abozahlen Sie für die Zukunft rechnen, wie Ihre Planung ausschaut und wann Sie Gewinn erwirtschaften wollen oder müssen.
Ja, Sie kennen ja auch meine Gesellschafter gut. Dieselben Fragen stellen die auch.
Nehme ich an, ist legitim.
Ja, das ist total legitim und das ist auch die entscheidende Frage, weil ja letztendlich die Frage dahinter steht, kriegen wir die Transformation hin? Wann kriegen wir sie hin? Und wie viele Investitionen sind bis dorthin noch nötig? Wir sind im Moment bei jetzt zum Halbjahr auch kommunizierten 5,6 Millionen Abonnenten. Wir rechnen damit, dass wir einen Break-Even erreichen können, je nach Preis, auch Entwicklung des Marktes. Da hängen immer andere Faktoren dran. Ungefähr bei 8,5 Millionen Abonnenten. Und das Ziel wollen wir Ende 2026 erreichen. Das heißt, wir wollen 2026 profitabel sein. Im Moment wachsen wir im Jahr circa mit 1 Million Abonnenten. Wir müssen gucken, dass diese hohe Dynamik, die übrigens höher ist als bei den amerikanischen Plattformen, dass die anhält. Das ist schwierig genug. Aber als Ziel, noch kommuniziertes Ziel, haben wir uns 2026 gesetzt, um profitabel zu sein und diese, sag ich mal, sehr, sehr hohen Anfangsinvestitionen dann auch irgendwann für den Gesellschafter wieder zu versilbern.
Und ist das auch der Grund, dass Sie verstärkt mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten, weil es sonst schwierig ist, diese Abonnentenzahldynamik auch tatsächlich aufrechtzuerhalten?
Ja, ist ein Grund, aber ich bin der festen Überzeugung, dass es insgesamt in der Komplexität der Geschäfte und in der Größe und auch mit den Wettbewerbern, die man hat, dass es ohne Partnerschaften nicht mehr geht. Alleine, also wir haben ja jahrelang auch als Marktführer linear alles alleine gemacht und haben das auch tief in unserer DNA, auch Teil des Transformationsprozesses zu erklären. Es geht nur in Partnerschaften. Das merkt man zum Teil an Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob Sie die Fußball-Europameisterschaft bei uns verfolgt haben. Das haben wir zusammen mit Magenta TV gemacht. Auf einmal gibt es ein gejointes Logo oben rechts, Magenta TV, RTL. Sachen, die vor 5 Jahren undenkbar waren. Aber nur so war das für uns darstellbar finanziell, bei einer Heim-EM dabei zu sein. Oder jetzt die aktuelle Partnerschaft mit Sky, wo wir die Formel 1 wieder zurück zu RTL gebracht haben mit 7 Rennen, die Premier League-Spiele, die zweite Bundesliga im Programm haben. Das ist nur in Partnerschaften machbar oder als größte Partnerschaft sicher die Deutsche Telekom, die uns ja hart im Sinne von mitverkauft. Also wir sind hart gebundelt. Das heißt, bei jedem Telekom-Magenta-Vertrag in einer gewissen Kategorie sind wir fix mit dabei. Das sind natürlich alles Sachen, die helfen und die man braucht. Denn alleine in der Komplexität, wie gesagt, auch der Geschäfte, und wir reden ja immer über die bezahlten amerikanischen Plattformen, aber wir haben ja auch noch YouTube, wir haben die ganzen Social-Plattformen, wo letztendlich auch Aufmerksamkeit hingeht, um auch durchzudringen, um auch in der Breite bei den Menschen zu landen, geht es nur noch über Partnerschaften. Und da sind wir dran, da führen wir diverse Gespräche und hoffen, dass wir das, was wir uns da vorgenommen haben und an Partnerschaften für uns auch definiert haben, am Ende auch auf die Straße bringen.
Jetzt haben Sie mehrfach schon den Sport erwähnt in unterschiedlichen Facetten. Wissen Sie aus Ihrer MAFO, inwiefern die Zugänglichkeit der Zuschauer dann zu Sportevents auch kaufentscheidend ist?
Sehr. Das ist auch, was wir gerade aus Amerika hören und Sie sehen es auch an diversen Beispielen. Inga Leschek, unsere Chief Content Officerin, die war ja vor 2 Jahren noch bei Netflix und die hat noch ein Originalschreiben von den Netflix-Chefs, die geschrieben haben an die Belegschaft, Sports Rights never on Netflix, weil ist halt eine sehr flüchtige Zielgruppe. Sportrechte sind sehr teuer, die kann man wieder verlieren, dann verliert man auch wieder die Abonnenten. So, es hat jetzt aber dazu geführt, dass Netflix oder Netflix hat sich komplett sozusagen 180 Grad gedreht, hat ja jetzt auch 2 Spiele weltweit für die NFL lizenziert an Weihnachten. Warum ist es so? Weil Sport in der Breite ihnen einen sehr großen Inflow zu überschaubaren oder zumindest abschätzbaren Kosten liefert. Also die Menschen kommen zum Live-Sport, sind bereit, für den Live-Sport Geld zu bezahlen, meistens auch mehr Geld. Wir wissen ja, was Sky-Abos kosten oder DAZN-Abos in Deutschland kosten. Also es ist eine sehr kauf- und zahlungskräftige Zielgruppe, die auch mit großer Leidenschaft dann ihrem Sport folgt, meistens dann auch von diesem Sport alles haben will und sehen will. Wir sehen es bei der Europa League. Wenn da ein Verein wie Frankfurt, Köln oder Mönchengladbach oder Leverkusen dabei ist, dann wollen die Fans alle Spiele von ihrer Mannschaft sehen, wollen den gesamten Wettbewerb irgendwie sehen können, auch Spiele vielleicht von anderen Vereinen. Und dafür sind sie bereit, Geld zu investieren und kommen zum Streaming-Service. Deswegen hat der Sport eine ganz große Wirkung oder ist ein ganz großer Hebel, weil er eben auch die Verlässlichkeit mitbringt. Wenn Sie jetzt heute eine neue High-End-Serie produzieren, wo jede Folge zwischen 2,5 und 5 Millionen kosten kann, dann ist das natürlich ein Riesenrisiko. Dann wissen Sie nie, was damit passiert. Dann haben Sie irgendwie 6, 7 Folgen da liegen und dann oder 8 oder 10 und dann haben Sie da ein Investment von 30, 40 Millionen dahinter. Beim Sport ist das in einer Form berechenbar. Sie wissen, dass Fußball, dass Football, dass Tennis, dass sogar in Spitzenzielgruppen Golf etc. pp. Funktioniert. Und deswegen ist international auch über die Streaming-Services jetzt eine große Schlacht um die Sportrechte ausgebrochen. Mal gucken, wo das noch hinführt. Aber sie sind tatsächlich ein treibender Faktor auch für die Streaming-Nutzung.
Wenn ich nochmal auf das Mischpult zurückkommen darf, ist es eigentlich so, dass Sie bestimmte Inhalte auch ausschließlich fürs lineare oder ausschließlich fürs Streaming-Geschäft produzieren, also sozusagen Exklusivformate für den einen oder den anderen Ausspielkanal?
Ja, das ist tatsächlich so, wobei wir eigentlich bei jedem Inhalt schon bei der Konzeption und Erstellung genau darüber nachdenken, wie machen wir das am Ende, wie spielen wir es aus. Prinzipiell muss man aber sagen, Sie haben das ja vorher auch bei den Zielgruppen abgefragt, es sind halt andere Menschen auf dem Streamer deutlich jüngere als im linearen TV und dann muss man sie auch anders bespielen, man kann anders erzählen, man muss anders schneiden, man muss auch andere Längen haben. Wir merken alle, die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Leute nimmt eher ab durch TikTok und andere Kanäle. Das heißt, es gibt schon, sage ich mal, 30-Jährige, die durchaus von einem 120-Minuten-Film schon genervt sind, weil das ja so furchtbar lang ist. Und wir sehen schon auch, dass bei den Serien es eine Tendenz gibt, die Folgen kürzer zu erzählen. Unsere aktuelle Serie, die wir produzieren für die Zielgruppe 8 bis 14, Ufer Park. Da sind die Folgen 22 Minuten lang, weil wir in der Marktforschung gesehen haben, das ist für die Zielgruppe, aber schon, das ist schon ein ultralanger Film dann für diese Zielgruppe, die
Überlege
dort.
ich mit meinen Vorlesungen, wie ich agieren soll.
Es ist, wir sehen
Kürzer
das,
machen.
weil wir natürlich in den Tweets, Sie sehen ja selber, das sind 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten. Also die Jugend oder die jungen Leute werden durch die Social Media Plattformen in einen anderen Medienkonsum erzogen und der strahlt natürlich am Ende auch auf unsere Produktionsweisen aus. Und darauf müssen wir uns dann entsprechend einstellen. Also ja, es gibt dieses Thema, dass wir Originals für RTL Plus produzieren und auch wirklich nur lineare Sachen oder auch sagen, die und die Show, also gerade Shows, sind tatsächlich linear sehr stark, aber beim Streaming gibt es eigentlich weltweit keine einzige Show, die auf einem Streaming-Service funktioniert. Das will man eben live sehen, live dabei sein. nicht irgendwie im Replay. Man möchte auch live sich austauschen zu so einer Show auf Social Media mit Freunden und seinen ganzen Kontakten. Aber Sie sehen es jetzt zum Beispiel gerade am Dschungel, der jetzt gerade aktuell läuft im Programm, unser Sommerdschungel. Da ist es so, dass wir ihn produziert haben. Das ist eine fertige Produktion, die schon vor Monaten abgedreht ist. Die stellen wir einen Tag vor linearer Ausstrahlung auf RTL Plus. Also der RTL Plus ist immer einen Tag voraus und dann strahlen wir es linear aus. Und es funktioniert auf beiden Wegen fantastisch. Wir schreiben sehr viele Abos und haben eine Vorabnutzung. Und wir sind jetzt den sechsten Tag in Folge Marktführer 14:59 um 20:15 Uhr. Also wir haben jetzt 6 Tage lang hintereinander um 20:15 Uhr linear ausgestrahlt. Und jeden Abend ist der Dschungel Marktführer. Das heißt, es funktioniert dann auch beides. Und da sind wir wieder am Mischpult. Da probieren wir auch vieles aus. Da müssen wir auch sagen, da wird wahrscheinlich einiges nicht funktionieren. Aber wir müssen genau eben jetzt spüren, was geht. Kannibalisiert sich das? Und das kann man eigentlich grundsätzlich sagen. Es gibt wenig Kannibalisierung. Die Menschen, wie gesagt, die vorab auf dem Streamer schauen, sind andere Menschen, die nachher linear vorm Fernseher sitzen. Wie erzeuge ich Gesamtreichweite? Wie ermögliche ich dann auch für den Werbekunden die meisten Kontakte? Also wir sind da immer wieder dabei, das neu zu kalibrieren und uns anzuschauen und spannende Möglichkeiten zu finden, eben unter dem Luxus, dass RTL und RTL Plus eine Marke ist und ich niemand erklären braucht, dass er irgendwo hinwechselt. Also wenn ich mal kurz auf die Kollegen nach München schaue, die müssen ja dem ProSieben und Sat.1 Zuschauer immer sagen, geh zu Joyn, also wechsel die Marke. Und wir bewegen uns sowohl innerhalb der Markenwelt als auch in der Imagewelt von RTL. Und damit ist so ein Transfer natürlich leichter herzustellen. Und das versuchen wir, diese Stärke versuchen wir entsprechend auszuspielen.
Bei den großen Streaming-Anbietern ist die Zahl der eigenen fiktionalen Produktionen etwas rückläufig, obwohl sie von der Kritik sehr gelobt wurden, also als hochqualitativ eingestuft wurden. Liegt das hauptsächlich an den Produktionskosten und damit auch dem entsprechenden Risiko, das man eingeht? Oder was ist der Grund dafür? Denn ich denke, dass gerade solche Eigenproduktionen ja auch für den Markenaufbau sehr wichtig sind.
Da gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass die amerikanischen Plattformen ja alle in ihre Stammbücher geschrieben bekommen haben, von der Börse jetzt irgendwann profitabel zu sein. Also dieses, wir produzieren Tausende von Serien und ständig kommt was Neues. Da hat man jetzt ja auch die Bremse reingehauen und hat gesagt, Leute, wir müssen irgendwie gucken, dass wir das Geschäft profitabel gestalten. Egal ob Disney, Netflix, die sind schon profitabel, aber auch andere wie Paramount Plus, oder auch sogar bei Amazon, wo das hier Hauptgeschäft ja woanders stattfindet, hat man gesagt, wir wollen, dass Amazon Prime dann auch irgendwie für sich gesehen profitabel wird. Dadurch ist das Produktionsvolumen per se schon nach unten gegangen. Das Zweite ist, dass alle festgestellt haben, wir auch, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ja auch begrenzt ist. Man spricht ja auch so ein bisschen von Streamingmüdigkeit, beziehungsweise, dass die Menschen auch den Überblick verlieren. Viele, viele Streamingmöglichkeiten, Services, die da sind, viele Inhalte. Und sie kriegen es nicht hin, auch ein Netflix nicht, ein Amazon nicht, in ganz, ganz hoher Abfolge, also quasi wochenweise, ein neues Format zu bewerben. Sind alte Mechaniken, die greifen. Sie brauchen eben zur Bewerbung einen gewissen Zeitraum vorher, dann läuft das Ding, dann können Sie es auch nochmal entsprechend pushen, wenn es mehrere Folgen hat. Da ist eh die Frage, machen Sie es wochenweise oder machen Sie alles auf einen Schlag? Und alle haben halt festgestellt, dass die hohe Dichte an Content dazu führt, dass viel Content produziert wird, den keiner mehr findet. Also den weder jemand sucht noch findet. Also der liegt dann, wie wir dann so ganz flapsig sagen, der liegt dann tot im Regal, den braucht keiner. Das hat man optimiert, wir auch. Wir sagen eigentlich, fiktional kriegen Sie im Jahr, wenn Sie die Sommerpause so ein bisschen abziehen, 6 bis 8 Formate gut unter. Dann haben Sie so alle 6, 8 Wochen ein Format, was Sie bewerben können. Und darauf haben sich alle eingestellt, dass sie gesagt haben, wir fahren das Produktionsvolumen auf die oder passen es an auf die Aufnahmefähigkeit der Menschen, weil wir A nicht alleine sind und gesehen haben, dass für jeden Service auch zu viel angeboten wird und eben nebenbei auch noch so viel passiert. Das ist ein zweiter entscheidender Grund. Und das Dritte ist auch, dass man schon auch merkt, das hat auch was mit dem Autorenstreik zu tun, der in Amerika jetzt schon ein bisschen zurückliegt, dass es zum Teil auch in der Qualität der Konzepte, also sie haben auch dann, sie sind auch froh, wenn sie nur 6 bis 8 Highlights setzen wollen und müssen, weil sie gar nicht so viel herbekommen in der Top-Qualität. Es gibt deutliche Unterschiede. Deswegen gibt es eben die Serien, über die dann am Ende jeder spricht, ob das Haus des Geldes war oder House of Cards oder LOL bei Amazon. Also es ist ja nicht so, dass die Hitdichte jetzt per se aufgrund der Autoren höher geworden ist und dann kam auch der Streik dazu, dann fehlte auch ein Dreivierteljahr an Content und an Ideen. Und das Letzte, was sich durchgesetzt hat bei den Streaming-Services, sie haben gemerkt, dass sie zwar zum Teil sehr hochpreisige und hochkarätige Serien gedreht haben, die aber sehr nischig waren. Und mit Nische wächst man nicht, sondern man wächst mit Breite. Und deswegen ist jetzt auch so ein bisschen die Suche nach, und da stellen sich alle gerade so ein bisschen neu auf, nach breiteren Formaten. Also eher, ich sage jetzt mal, wenn man Netflix-Gucker ist, eher Lupin und Night Agent, als jetzt eine hochkarätig besetzte mexikanische Serie über Drogenkriminalität oder so. Also man merkt, es muss international breit funktionieren, geht mehr in den Mainstream und da stellen sich die Streamer jetzt auch etwas breiter und anders auf, suchen nach entsprechenden Stoffen und auch entsprechenden Genres, wo das so machbar ist. Und das führt dazu, dass insgesamt weniger produziert wird, was eine Schwierigkeit ist für den Produzentenmarkt. Und es gibt noch einen Trend, der ganz spannend ist in den letzten Monaten, dass vermehrt nach Filmen gesucht wird und nach Filmstoffen, also 90 Minuten, als nach Serien. Warum ist es so? Auch wieder die junge Zielgruppe. Jüngere Menschen spiegeln gerade zurück, dass sie sehr genau überlegen, ob sie in so eine Serie eintauchen und damit 8, 9 Mal eine Stunde verbringen ihrer wertvollen Zeit. Das heißt, es gibt einen ganz starken Abwägungsprozess, weil man vielleicht in Folge 3 oder 4 enttäuscht wird oder nachher sich in die Charaktere verliebt hat und dann wird die Serie nicht fortgesetzt. Also es gibt diese Skepsis, die wird immer größer. Und dann eben sagen, dann lieber einen 90-minütigen Film, der ist abgeschlossen. Da habe ich dann nur 1,5 Stunden investiert und wenn es nicht so gut war, ist es okay. Aber ich habe sozusagen nicht Lebenszeit verschenkt. Also es passieren auch
Interessant.
soziologisch sehr, sehr spannende Sachen.
Sehr interessant. Ihr Gesellschafter, Sie haben ihn schon erwähnt, Bertelsmann, welche Synergien kann RTL innerhalb des Konzerns nutzen?
Sehr groß. Also wir haben ja zum einen die Bertelsmann Content Alliance, wo wir alle Inhaltegeschäfte und Bertelsmann in Deutschland hat quasi alles, was Inhalt ausmacht. Wir haben Bücher, wir haben TV, wir haben die Magazine, wir haben Radio, wir haben Podcast, wir haben BMG als Musikverlag. Das heißt, das ist alles da und die UFA auch als Filmproduzent natürlich noch on top. Und das haben wir versucht in Bertelsmann Content Alliance zusammenzufassen, damit die Kreativen einfach sich sehr, sehr intensiv austauschen. Ideen schneller zum Leben erweckt werden und wir auch dann in der Ankündigung oder in der Produktion von großen gemeinsamen Themen einfach die gesamte Schlagkraft auf die Straße bringen. Also das ist schon mal per se eine Gruppe oder eine Organisationsform, die wir gewählt haben, um eben die gesamten Synergien, die wir haben, auch zu nutzen. Darüber hinaus haben wir jetzt gerade aktuelles Beispiel unserer technischen Plattform. Wir gehen zusammen mit Bedrock. Bedrock ist im Moment die technische Streaming-Plattform für Frankreich und Holland. Und da werden wir RTL Plus bis 2026 auch drauf mergen, weil wir gesagt haben, es macht gar keinen Sinn, dass an verschiedenen Stellen der technische Streaming-Player entwickelt wird, weil ehrlicherweise ist der überall mittlerweile identisch. Also sie kriegen gar keinen Produktvorteil mehr, wenn sie irgendwie ihren eigenen Player bauen, denn die Kunden wollen eigentlich nur, dass es läuft. Also, wenn Sie heute einen Kunden fragen, was ist das wichtigste technische Tool für deine Streaming-Plattform, dann sagt er Hauptsache, der Player läuft und ich muss mich nicht ständig neu einloggen. So, das ist es einfach. Das ist einfach wie damals der Kassettenrekorder, muss
Bequemlichkeit,
einfach
ja.
drehen und zack. Also, ob man jetzt 10 Sekunden vorspulen kann, 30 Sekunden vorspulen kann, ob ich noch irgendwie 17 Untertitel bekomme oder, hat dann für Einzelgruppen auch einen Wert. Aber der zentrale Wert ist zu sagen, es muss spielen. Und deswegen haben wir entschieden, dass wir nicht in jedem Land für hohe Kosten einen eigenen Player bauen, sondern das jetzt alles auf eine zentrale europäische Plattform legen. Und es wird uns natürlich sehr viele Synergien, finanzielle, aber auch von den Entwicklerkapazitäten, Ressourcen dann bringen, die wir da zusammenlegen und wo wir zum einen die Besten dann beieinander haben, die sich dann um ein Produkt, um ein gemeinsames Produkt kümmern und wir finanziell eben die Budgets zusammenlegen und dann entsprechend auch finanzielle Synergien heben können.
Aber jetzt mal zur anderen Seite hingeschaut, dass Sie von den anderen profitieren, leuchtet sofort ein. Umgekehrt, Sie sind ja auch für das umgebaute Verlagshaus Gruner und Jahr zuständig. Inwiefern sehen Sie denn eine Perspektive für das Publishing-Geschäft? Kann man dort auch von Ihnen profitieren?
Ja, die Kollegen profitieren sehr stark von der Reichweite, die wir auf RTL haben. Also auch Sachen, die wir früher nicht genutzt haben, weil es unterschiedliche Konzerntöchter waren, die wenig Anknüpfungspunkte ehrlicherweise hatten, weil die Geschäfte schon sehr unterschiedlich sind. Das muss man ganz klar sagen. Aber jetzt, dadurch, dass das alles unter einem Dach und in einem Haus liegt, ist es eben so, dass wir sowohl die aktuellen Ausgaben bewerben können, dass wir Inhalt übernehmen können, dass wir mit den Marken eigene Sendungen formen können. Es gibt mittlerweile ja eine feste Galasendung jeden Samstag auf RTL, die die Print- und TV-Redaktion gemeinsam gestalten. Wir haben die gesamte Markenwelt von Stern Plus ausgebaut oder Stern ausgebaut. Das Stern TV ist ja schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten auf RTL eine feste Größe am Mittwoch. Es gibt jetzt ein Stern TV am Sonntag und es gibt neue Sendungen wie Stern Investigativ, wo wir zuletzt die Tesla-Geschichte gemacht haben und auch jetzt ganz neue, sehr spannende investigative Geschichten in Vorbereitung sind. Also dieser ganze Transfer von Marken, das Zusammenarbeiten von Marken, das hilft sehr und das Bewerben dann letztendlich auch in klassischen Spots für diese Brands führt dazu, dass am Point of Sale die Leute natürlich mit der Marke über Fernsehen oder über die ganzen anderen Wege, die wir da jetzt gemeinsam erschließen, in Kontakt gekommen sind und natürlich dann, auch wenn dann da der Spiegel, der Fokus und Stern liegt, man irgendwo ja einen Impuls mitnimmt aus der Welt, die man gestern Abend vielleicht noch im Fernsehen gesehen hat. Aber da gibt es deutliche Upsides und Synergien, die wir so nach und nach heben. Wie gesagt, wir lernen da auch noch. Aber Stern zum Beispiel ist ja jetzt eng verwoben mit der RTL News, also mit der Nachrichtenabteilung hier in Köln beim TV. Und davon wird Stern extrem profitieren, weil das Produkt Stern Plus, was wir im Herbst dann launchen werden als neue Paid oder als neues Paid-journalistische Angebot, das wird sehr stark auf Video basieren. Das würde der Stern alleine nie schaffen, weil es schafft auch ein Spiegel nicht, weil man müsste komplette Teams aufbauen. Das Video können oder Video kann nur genutzt werden in dieser Form, weil das natürlich hier in Köln tagtäglich stundenfach produziert wird. Also wir produzieren zwischen 20 und 30 Stunden Rohmaterial im Nachrichten- und Magazinbereich. Und zusammen auch mit künstlicher Intelligenz und den ganzen Redakteuren und Cuttern hier kann der Stern dann für sein Produkt, und zwar für sein digitales Produkt, dann entsprechend sehr, sehr viel Videocontent daraus generieren, der wirklich dann auch zur Marke Stern passt. Also da gibt es eine ganze Reihe von sehr sinnvollen und guten Synergien. Und wir sind am Anfang und merken schon, was da alles drinsteckt. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier auch gemeinsam noch enger arbeiten, was wir jetzt versuchen, dann werden wir noch auf ganz andere Ideen oder noch mehr Ideen kommen.
Das kann man gut nachvollziehen, aber Sie hatten vorhin auch mal das Stichwort Sättigung in den Mund genommen. Und da wollte ich nochmal nachfragen, weil vorhin war ja da auch das Argument, RTL Plus bietet alles unter einem Dach. Jetzt gibt es dann daneben aber demnächst auch noch Stern Plus. Also gibt es nicht auch dann beim Nachfrage irgendwo eine Sättigungsgrenze, was, sagen wir mal, Apps oder die Nutzung von unterschiedlichen Zugängen angeht?
Das kann sicher sein. Das ist auch, finde ich, ein sehr guter Gedanke oder ein Gedanke, den man natürlich haben muss, auch wir als Verantwortliche. Mal jetzt ganz kurz zu unserem Setup. Also RTL Plus ist für uns letztendlich die Paid Entertainment Plattform. Alles, was Unterhaltung ist. Stern Plus ist die journalistische, hochjournalistische News Plattform im Paid Bereich. Und das wird dann auch am Ende, das werden unsere beiden Paid Angebote sein und bleiben und auf die werden wir uns auch fokussieren. So, RTL Plus haben wir vorher beschrieben, hat sich eine sehr gute Marktposition erarbeitet, muss trotzdem hart an der Transformation arbeiten, wird alles auf die Straße bringen müssen, um am Ende erfolgreich zu sein. Also da haben wir eine große Aufgabe vor, aber wir sind gut gestartet. Der Stern kommt very late to the party, würde ich sagen. Und wir sehen ja gerade bei Spiegel, FAZ, Zeit, Süddeutsche, ist es ein Sättigungsgrad erreicht. Deswegen glaube ich, dass es nicht hilft, wenn wir jetzt mit demselben oder ähnlichen Produkt kommen. Deswegen diese zentrale Ausrichtung auf Video, weil da können die anderen in der Größenordnung, weil sie eben keinen TV-Konzern in dieser Größenordnung hinter sich stehen haben, nicht so mitziehen. Das heißt, wir müssen schon ein Angebot anbieten, was sich absetzt, was einen Mehrwert bietet. Das werden wir versuchen mit Stern Plus. Und dann glaube ich, gibt es dafür zusammen mit der großen Markenstärke vom Stern, die Marke Stern kennen quasi 100% der Menschen, hat eine große Historie, manchmal auch ein bisschen unrühmlich, aber es ist eine große Historie, die jeder kennt. Und da glaube ich, gibt es eine Chance. Und wir haben uns ja jetzt auch nicht 300.000 Abos vorgenommen beim Stern oder 1 Million, sondern unser Ziel ist dort in den nächsten 2, 3 Jahren auf 100.000 Abonnenten zu kommen. Dann könnte man den Stern sehr wirtschaftlich führen zu dem, was auch noch im Print dazu kommt. Dann hätten wir eine sehr starke journalistische Marke, was für das Haus Bertelsmann und das Haus RTL sehr wichtig ist, dass wir in diesen Zeiten eben auch sehr viel in Journalismus investieren und dort eine starke Rolle spielen und damit auch unseren Beitrag zu den demokratischen Prozessen leisten. Also von daher, wir haben, glaube ich, eine gesunde Erwartungshaltung, was sozusagen die Abo-Ziele betrifft. Und wir müssen ein Produkt anbieten, was sein Publikum anders findet als die Mitbewerber, die schon deutlich weiter sind.
In unserem Podcast zur Transformation spielen zwei Themen natürlich immer wieder eine Riesenrolle. Digitalisierung einerseits, Nachhaltigkeit andererseits. Und jetzt komme ich nochmal auf den Pumuckl und auf die künstliche Intelligenz, denn dort gab es ja schon KI-basierte Stimmen. Und da
Genau.
wollte ich jetzt nochmal nachfragen, wie stark die künstliche Intelligenz Inhalte und Produktionsweisen Ihres Erachtens künftig verändern wird.
Es wird sich massiv verändern. Die Frage ist, in welchem Tempo? Die Frage ist, was lassen wir wie zu? Auch aus ethischen Gründen. Die Frage ist, was ist sinnvoll und was ist nur reine Spielerei? Es gibt ganz, ganz viele Fragen, die uns da umtreiben und die wir versuchen gerade auch für uns erstmal selbst zu greifen und auch mit den Anbietern der entsprechenden Tools zu erarbeiten. Wenn Sie den Pumuckl ansprechen, muss man sagen, der Erfolg des Pumuckls war tatsächlich, dass es am Ende die Originalstimme von Hans Clarin war. Das hat bei den Menschen, gerade bei den älteren Generationen, dieses kindliche Gefühl getriggert. Also dieses, da war alles gut, eine schöne Zeit, zurückversetzen in die Kindheit. Und die wiederum haben ihre Kinder vor den Fernseher gesetzt und haben gesagt, das musst du gucken, das ist toll. Aber das wäre nicht als Erfolg so groß gewesen, wenn wir nicht eben die Zielgruppen aus den 80ern und 90er Jahren oder 70ern auch entsprechend durch die Originalstimme und durch die KI-Stimme von Hans Clarin getriggert hätten. So. Das ist natürlich dann den Erfahrungswert, den wir haben. Jetzt ist aber die Frage, wie gehen wir damit weiter? Es ist ja mittlerweile schon so in der Technik, dass wir tote, verstorbene Schauspieler auch wieder zum Leben erwecken könnten durch Avatare, die das spielen, die mit künstlicher Intelligenz dann sozusagen zu dieser Person gemacht werden. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Marilyn Monroe oder andere demnächst wieder Filme machen, denn die Technik ist mittlerweile schon sehr, sehr weit. Aber die Frage ist, wollen wir das? Und
Ja.
was heißt das für junge Schauspieler? Was heißt das für die, die gerade jeden Tag für uns einen fantastischen Job machen? Kriegen die nicht das Gefühl, sie werden alle abgeschafft? Kriegen sie nicht das Gefühl, man braucht sie nicht mehr? Wir produzieren pro Tag drei äußerst erfolgreiche Soaps. Da möchte ich unseren tollen Kollegen nicht das Gefühl geben, in ein, zwei Jahren brauchen wir sie vielleicht nicht mehr oder weniger oder sie verkaufen nur noch die Rechte an Stimme und Bewegung. Das, glaube ich, ist der total falsche Weg. Ich glaube auch, dass man diese menschliche Kreativität, diese menschliche Überraschung und die Genialität einzelner Menschen auch weiterhin brauchen wird. Aber natürlich sind das alles Überlegungen, die man macht und auch vielleicht in dem, wie man Stories entwickelt, ja. Wer schreibt die Drehbücher? Oder zumindest im ersten Schritt, wie kann KI auch helfen? Wie kann KI vielleicht auch aus bestehenden Serien dann, wenn man das gesamte Material zum Learning einspielt, sagen, okay, ich schreibe euch jetzt nicht die Originalserie, die schreiben die Autoren weiter, aber ich kümmere mich als KI sozusagen um das Spin-off. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, bis hin zum Schnitt, wo die KI mittlerweile ja schon kontextgetrieben, aus Rohmaterial, sag ich mal, 3 Minuten, 4 Minuten Trailer zusammenstellen kann. Die sind noch nicht perfekt. Die haben manchmal auch den falschen Kontext. Aber die Systeme lernen ja mit großer Geschwindigkeit. Und deswegen, glaube ich, muss man sehr, sehr aufpassen, was man macht, welche Signale man sendet. Denn wir brauchen die Schauspieler, wir brauchen die Autoren, wir brauchen die technischen Gewerke. Dort sitzen, wie gesagt, Experten, die das machen, die auch eben den Sender und unsere Formate fühlen. Und ich glaube, eine KI kann nicht fühlen, sondern eine KI ist Mathematik. Und trotzdem wird es Hilfsmittel geben, die wir einsetzen wollen und womit vielleicht auch die Arbeit erleichtert wird, beschleunigt wird, wo man sich auch auf vielleicht die Sachen konzentrieren kann, die einem besonders wichtig sind, weil Arbeitsprozesse einem abgenommen werden durch die KI. Und auch hier, ich will das Mischpult jetzt nicht zu sehr strapazieren, aber auch hier ist es letztendlich, sind es ganz viele Regler, die man schieben kann, die man auch mal ausprobieren muss, aber wo man mit großer Sensibilität für die Kollegen vorgehen muss, die unser Geschäft einfach tragen und prägen.
Was ich sehr sympathisch finde, ich habe nur ein bisschen Befürchtung, dass der Renditedruck, über den Sie ja vorhin auch sprachen, schon dafür sorgen wird, dass man Effizienzreserven, soweit es geht, nutzen wird. Und das in eine Balance mit den ethischen Grundsätzen zu bringen, das ist sicherlich ein schwieriges Unterfangen.
Das ist richtig, würde ich sofort unterschreiben. Aber ich glaube, da sollten wir erstmal in den Bereichen anfangen, wo die Effizienten noch offensichtlicher und letztendlich unemotional auf der Straße liegen. Also wir haben zum Beispiel jetzt entwickelt, zusammen mit OpenAI, den Newsroom of the Future. Da passiert Folgendes: DPA-Meldungen, die reinkommen, werden KI-basiert auf die einzelnen Produkte zugeschnitten, weil natürlich ein NTV-Text anders geschrieben und anders wirkt oder auch sein muss als ein RTL.de-Text oder ein Stern-Text oder ein Gala-Text. Das ist eine Frage letztendlich, wie viele Texte kommen rein, wie viele Texte können eigentlich Menschen bearbeiten, und die KI hilft uns jetzt dabei, viel schneller, viel besser Texte in großer Geschwindigkeit so zu generieren, dass sie als NTV-Text auch wahrgenommen werden. Und natürlich ist dann auch die Frage, wie kann da in Zukunft nicht nur Mehrwert entstehen, dass wir mehr davon an Texten bekommen, sondern auch vielleicht Leute dann ersetzen. Aber da sage ich Ihnen ganz ehrlich, der erste Schritt ist ja gar nicht, dass wir Leute ersetzen. Wir finden ja zum Teil gar nicht mehr die Leute, die diese Jobs machen. Und dann ist es schon so, dass wir sagen, okay, dann ist die KI eben der Mitarbeiter, und natürlich ist der am Ende, oder ist die KI dann günstiger als die GTK, aber ich muss mich noch gar nicht von irgendjemand aktiv trennen, weil ich finde, gerade in der Qualität, wie ich sie brauche, die Journalisten nicht. Wir kommen jetzt hier auch in die Alterspyramiden. Wir werden die nächsten Jahre viele Menschen jetzt in den 60ern verlieren, die seit 20, 30 Jahren diesen Job machen, den Journalismus prägen. Wir merken das jetzt gerade, Peter Klöppel wird RTL aktuell abgeben, also diese ganze Generation. Und von unten kommen ja nicht mehr so viele Menschen nach, die sich jetzt im Kern wie früher für den Journalismus so interessieren oder zumindest anders definieren, als wir das vielleicht tun, die halt sagen, naja, mein Journalismus findet auf YouTube oder auf TikTok statt. So, und von daher muss man das in Einklang bringen. Aber da gibt es ja, wie gesagt, in vielen Bereichen, bevor ich jetzt sozusagen Schauspieler ersetze oder Autoren ersetze, also im Kern meines täglichen Tuns in der Kreativität eingreife, gibt es in verschiedenen anderen Prozessen genügend Synergien, die zu heben sind, bis hin zu, wer schreibt eigentlich Standardverträge, wer organisiert diverse Abläufe. Also auch Bereiche, wo wir gar keine Menschen mehr finden. Archiv, wer setzt sich heute schon noch hin und pflegt ein Archiv stundenlang? Deswegen glaube ich, da haben wir andere Möglichkeiten, bevor wir sozusagen da anfangen, wo es am meisten schmerzt.
Und nochmal auf den Aspekt der Nachhaltigkeit einzugehen. Sie haben sich auch der Green Production verpflichtet. Vielleicht ein, zwei Stichworte, was man darunter versteht.
Im Grunde genommen, dass eine Produktion, sei es eine Show, eine Serie, weitestgehend klimaneutral produziert wird, geht damit los, dass die Schauspieler und Protagonisten nicht fliegen, sondern Bahn fahren. Das ist nicht ganz einfach, gerade mit den Topstars. Die sagen dann, ja, nee, hör mir auf, ich setze mich doch nicht 6 Stunden in die Bahn und habe auch noch 2 Stunden Verspätung. Aber das ist alles, was wir machen müssen, auch Umstellung der Fahrzeugflotte von benzingetriebenen Autos auf Elektroautos, bis hin zum Catering am Set, also von wiederverwertbarem Besteck beim Catering, bis hin zu, es gibt nicht jeden Tag Currywurst und Schweinebraten, sondern es gibt halt jetzt Gemüsebratlinge und Fisch. Findet jetzt nicht jeder Kameramann so richtig funky, und auch nicht jeder, der dann irgendwie die Lichtstative durch die Gegend schiebt, aber wir müssen es einfach machen, und 50% unserer Produktion im letzten Jahr waren schon Green Production. Und wir wollen das weiter steigern. Es gibt ganze Bereiche, zum Beispiel der RTL-Spendenmarathon ist 100% Green Production, über 24 Stunden, wo wir das schon gut durchziehen und wo das auch gelernt und akzeptiert ist. Aber es gibt auch noch Bereiche, wo wir merken, dass es halt ein sehr klassisches Geschäft ist, über Jahrzehnte gewachsen mit gewissen Abläufen. Da müssen Sie schon sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Aber wir haben uns da ja ein Ziel vorgenommen, mit Bertelsmann 2030 klimaneutral zu sein. Und gerade bei uns in den Bereichen findet eben durch Reisetätigkeiten oder auch durch Streaming, muss man sagen, auch die Server für Streaming produzieren CO2 schon auch viel statt. Und deswegen ist es für uns ganz, ganz wichtig, das Thema im Fokus zu behalten, dran zu arbeiten, dort CO2 einzusparen, wo wir können. Und da sind wir mit viel Leidenschaft und viel Energie dran.
Da würde ich gerne noch zwei, drei persönliche Fragen stellen, nämlich zum einen, was hat Sie bewogen, in den Journalismus und dabei zum Radio zu gehen? Und fasziniert Sie dieses Medium noch heute?
Ja, also ich habe dem Radio ja alles zu verdanken. Deswegen fasziniert es mich schon per se. Ich wäre heute nicht hier, wenn mir nicht damals Radio Gong in München meine Chefs die Chance gegeben hätten, erst als Praktikant, dann als Volontär neben dem Studium dann einzusteigen. Deswegen habe ich dem Radio sehr, sehr viel zu verdanken, auch dass ich vieles gestalten durfte, sehr selbstständig arbeiten, oftmals alleine. Man, im Radiostudio steht man allein. Ich habe auch gelernt, mit kleinen Budgets auszukommen oder mit gar keinem Geld sehr kreativ zu sein. Also von daher hat mich das schon sehr geprägt. Also das war schon eine sehr gute Zeit. Und Journalismus, ehrlicherweise, bin ich mit RTL Aktuell aufgewachsen. Ich fand das immer schon eine tolle Sendung. Peter Klöppel und Ulrike von der Gröben haben mich stark beeindruckt und ich wollte immer so sein wie die beiden. Ulrike von der Gröben hat mir auch beigebracht, dass es mehr gibt als Fußball. Also die Sportleidenschaft, die ich mittlerweile in der Breite habe, die kommt auch von jemand, der einfach jeden Sport mit großer Leidenschaft wie Ulrike verkauft hat über Jahrzehnte. Und ich weiß noch, dass ich bei Radio Gong damals an dem berühmten 11. September, wo Peter Klöppel ja auch heute noch von vielen drauf angesprochen wird, ich saß im Radiostudio und wir hatten damals, naja, natürlich eine dpa, aber ein kleiner lokaler Radiosender und dieses weltweit Großereignis und dieser Schock, der letztendlich über dem gesamten Team lag. Und ich habe diese ganze Sendung ähnlich lang wie Peter Klöppel moderiert und immer mit Peter Klöppel sozusagen vor Augen, beziehungsweise auf einem Ohr. Also was sagt denn der Peter? Was gibt's denn Neues? Ich bin da sehr geprägt worden und war immer schon sehr interessiert, auch früher meine Eltern, es lagen alle Zeitschriften und Zeitungen bei uns zu Hause rum. Unter anderem hat mein Papa ein Sternabo gehabt, also so schließt sich auch da der Kreis wieder. Und es hat mich immer sehr interessiert und beim Radio konnte ich es im Lokalen ausleben oder auch damals bei der Süddeutschen, für die ich geschrieben habe. Und ich sage auch heute noch allen, es war eine super Schule. Also weil man lernt zu formulieren, wenn man schreibt bei einem journalistischen Medium in kurzer Form, in längerer Form, weil man beim Radio lernt zu sprechen und Inhalte in kurzer Zeit darzustellen, sich auf das Wichtigste zu konzentrieren, den Leuten das in der richtigen Sprache mitzugeben. Also die Zeit damals, hat mich sehr geprägt und mir vieles mitgegeben für heute.
Und dann sind Sie aber stärker in die administrativen Aufgaben hineingegangen. Sind Sie da in Anführungszeichen reingerutscht oder war das ganz bewusst so, dass Sie gesagt haben, jetzt möchte ich mal was anderes machen?
Nee, tatsächlich. Es war vielleicht auch ein bisschen früh. Also ich war ja noch nicht mal 30 und dann hatte ich in München schon 8 Jahre lang Radio gemacht und war so ein bisschen auf der Suche, was kommt denn jetzt? Bin gebürtiger Münchner, mich kannte jeder in München. Wir waren mit Radio Gong Marktführer und so. Das war alles super. München ist eine wunderschöne Stadt. Aber ich dachte irgendwie, kann ich ja jetzt nicht 30, 40 Jahre so machen. Was kommt denn noch? Und dann habe ich nach Möglichkeiten gesucht und dann kamen Herrschaften aus Berlin auf mich zu und haben gesagt, da gibt es einen Radiosender, der ist gerade in der Insolvenz, der ist gerade Nummer 24 im Berliner Markt, was ja der per se härteste Radiomarkt in Europa ist. Da gibt es sozusagen nichts auf dem Frequenzband, was nicht mit einem Radiosender be belegt ist. Und dann habe ich gedacht, naja, die wollen mich sicher irgendwie als Programmdirektor oder vielleicht als Morgenshow-Moderator, so wie ich es in München auch gemacht habe. Und das haben die lange Zeit nicht rausgelassen. Und bei einem Meeting dann damals im Interconti Hotel, kann ich mich noch genau daran erinnern, da fuhr ich im Aufzug hoch und dann saßen die da alle und dann sagten die, ja, Herr Schmitter, also wir haben ja viele Vorgespräche geführt und fanden das alles super und das wäre dann echt super, wenn Sie unser neuer Geschäftsführer werden würden. Moment, 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 Moment. Also ich habe keine Erfahrung. Wir reden auch über ein insolventes Unternehmen. Also ich habe irgendwann mal gelernt, da sollte man schon auch vielleicht eine wirtschaftliche Ausbildung haben, die ich jetzt per se nicht so habe. Ich hatte mal Wirtschaftsgrundkurse im Gymnasium, aber das war es dann auch. Und dann haben die gesagt, kein Problem, da gibt es so IHK-Kurse und wir brauchen auch jemand, der halt Programm versteht und der dem Sender wieder Leben einhaucht und der auch die richtigen Leute zusammenstellt, also Moderatoren, Teams. Und sie sind dafür genau der Richtige. Und dann habe ich irgendwie gesagt, oh komm, das ist jetzt die Chance. Berlin ist der Markt. Ich zusammen mit meiner Frau, wir gehen jetzt nach Berlin, wir ziehen um, wir machen das jetzt ganz oder gar nicht und gucken mal. Hat mich auch gereizt zu sagen, also ein Sender, der eigentlich keine Relevanz in dem Markt hat und insolvent ist, da aus der Versenkung zu führen. Und am Ende, im besten Jahr war Spreeradio dann die Nummer 2 in Berlin. Also wir haben dann von ganz unten den Sender aufgebaut, ohne Geld, mit den ganzen Herausforderungen mit den wirtschaftlichen, das hat mich auch sehr geprägt, weil wenn Sie einmal so eine Insolvenzmasse verwalten, nebenbei einen Sender aufbauen, immer sagen, oh, den würde ich gerne holen und sagt, ja, für den Mitarbeiter hast du aber kein Geld und für den Morgenmoderator hast du auch kein Geld und am Ende moderieren Sie dann teilweise selbst noch. Also ich bin da tatsächlich ein bisschen reingerutscht, aber bin nicht unglücklich, denn das hat ja dann auch bedingt, dass die Karriere dann in eine etwas andere Richtung gegangen ist und sich dann so nach und nach entwickelt hat. Trotzdem ist es so, wenn mich heute jemand fragt, hättest du noch ein bisschen gerne weiter moderiert im Radio oder wärst du mal selber gern vor der Kamera gestanden, dann sage ich ganz heimlich immer, ja, vielleicht ein bisschen länger moderiert und vielleicht das eine oder andere noch gemacht in der Moderation. Aber aus heutiger Sicht ist alles gut so, wie es ist.
Aber wir bleiben noch mal einen Moment bei den Wünschen. Wenn Sie sich eine Position im Medienbereich, außer Ihrer jetzigen natürlich, wünschen, frei aussuchen könnten, welche wäre das?
Ja, da muss die Antwort jetzt leider wahrscheinlich enttäuschen. Ich habe momentan meinen Traumjob. Also es ist tatsächlich so. Ich glaube, das ist nichts Schöneres, nichts Cooleres und ja auch Herausforderndes gibt, als hier bei RTL CEO sein zu dürfen, weil die Marke kennt jeder. Wenn wir was machen, bekommen es viele Menschen in Deutschland mit. Es steht immer im Fokus. Wir haben einen Gesellschafter, der uns massiv unterstützt in der Transformation, der mit uns einen klaren Weg skizziert hat. Wir haben ein tolles Geschäftsführungsteam hier, was wir in die letzten Jahre zusammengestellt haben. Insgesamt sehr, sehr gute und gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, tolles Team. Also man hat hier gerade alles und ich wüsste jetzt ehrlicherweise nicht, was da noch kommen soll. Ich bin rundum zufrieden. Also wenn Sie die Frage vor einem Jahr gestellt hätten, hätte ich wahrscheinlich vorsichtig gesagt, na, wenn vielleicht mal die Chance da ist, CEO von RTL Deutschland zu werden, dann vielleicht. Jetzt bin ich's und bin ganz glücklich und versuche das jetzt so gut wie möglich zu machen. Und ja, gibt eigentlich nichts, wonach ich dann noch in irgendeiner Weise links und rechts suche oder schaue.
Aber Bertelsmann ist ein großer Konzern, man
Ja.
weiß ja nie,
Ah,
was
weiß man
kommt.
nicht.
Unsere Studierenden stehen bald vor dem Eintritt ins Berufsleben und deswegen frage ich immer gerne, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich in der Praxis zu behaupten?
Ich glaube, eine große Teamfähigkeit, alleine geht es per se nicht, aber auch die nachwachsenden Generationen wollen eingebunden sein, ganz anders als das früher der Fall war, wollen andere Strukturen nicht mehr so hierarchisch, flacher Verantwortung tragen, konkrete Projekte auch verantworten, damit sie sehen, da ist was Richtiges rausgekommen dabei, das ist greifbar, das kann ich meiner Community erzählen, das kann ich meinem Umfeld weitergeben. Dann braucht man eine große Flexibilität, weil eben so ein Transformationsprozess fordert immer auch wieder ein verändertes Denken. Also dieses, ich fange jetzt an und dann mache ich das die ganze Zeit oder es bleibt dann dabei und da gibt es auf dem Weg dahin keine Veränderung. Das ist nicht mehr so. Wir müssen permanent in der Transformation bei der hohen Geschwindigkeit Ziele, strategische Narrative wieder anpassen. Das heißt, man muss da beweglich sein. Man muss auch fleißig sein. Ich bin der festen Überzeugung und ich weiß, das klingt für den einen oder anderen da draußen jetzt wahrscheinlich ganz olle, aber ich bin schon der Überzeugung und auch, glaube ich, selbst ein gutes Beispiel, dass man mit Fleiß vieles erreichen kann und dass man den auch braucht, um die große Komplexität, die mittlerweile da ist, auch gerade in unserem Bereich zu verstehen, Netzwerke auch aufzubauen. Ja, denn ohne Netzwerke gibt es am Ende auch keine Partnerschaften, weil mit mir telefoniert keiner, wenn ich jetzt irgendwie mal irgendwie bei Amazon anrufe oder mal irgendwie bei der Telekom anrufe und vorher das nicht gepflegt habe und auch aufgebaut habe und Beziehungen über Jahre als Netzwerk auch gestaltet habe. Also das sind schon wichtige Faktoren und das ist sehr zeitintensiv, das muss man wollen. Ja, da muss man auch ein Stück weit auf Sachen verzichten, aber man bekommt auch unglaublich viel. Und gerade wenn man kreativ dann auch so eine Ader hat wie ich, dann kommen auch so Prozessen in jedem Gespräch, in jedem Meeting kommt was, was einen persönlich auch bereichert und das Leben irgendwie auch schöner macht und auch absetzt von anderen Jobs. Und ich glaube, man muss extrem mutig sein, weil man muss einfach Entscheidungen fällen in der Dynamik, die da ist. Und wenn Sie da lang zögern oder nicht den Mumm haben zu sagen, so, das mache ich jetzt so, auch mit allen Konsequenzen, das geht ja nicht immer gut, bei mir nicht und bei anderen auch nicht. Also auch danach zu wissen, okay, wenn es nicht gut geht, muss ich auch die Rübe dafür hinhalten, aber per se geht es eben nicht, wenn man rumzetert, noch eine Runde dreht, noch einen Workshop einberuft. Das muss man alles machen. Man muss die Fakten kennen. Man muss sich so gut wie möglich in alle Richtungen informieren. Aber dann muss man immer sagen, so, jetzt mache ich's. Also wenn man diese Komponenten, glaube ich, mitbringt und sich auch ein Ziel setzt, dann, glaube ich, kann man vieles erreichen. Und ich kann jeden nur ermuntern, wenn man Gas gibt und die Komponenten gut zusammenbringt, dann glaube ich, kann jeder dahin kommen, wo er am Ende auch hinkommen will.
Dann komme ich zu unserer letzten Frage, die eigentlich gar keine Frage ist, sondern bitte um Satzergänzung. Wir haben jetzt so gute Dreiviertelstunde uns über Transformation unterhalten. Und wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Ja, die Transformation legt weiterhin an Geschwindigkeit zu. Das muss uns allen bewusst sein. Der Begriff steht ja schon lange im Raum, aber die Geschwindigkeit wird immer höher, die Herausforderungen werden immer größer und man kann sie nur, sage ich mal, erfolgreich gestalten, wenn man sie mit aller Konsequenz und einem klaren Plan angeht. Jedes Zögern, jedes Abweichen vom Plan im Sinne von jetzt nicht anpassen an Stellschrauben, sondern so grundsätzlich 180-Grad-Drehungen kostet zu viel Zeit. Und Zeit ist das, was wir nicht haben. Und deswegen muss man es mit aller Konsequenz durchziehen, mit einem klaren Plan in eine Richtung laufen. Und nur dann kann man es erfolgreich gestalten.
Jetzt ist leider auch unsere Zeit vorbei. Ich darf mich ganz herzlich bedanken, Herr Schmitter, für das Gespräch über die Transformation und Ihnen gleichzeitig am Mischpult immer einen guten Puls wünschen. Herzlichen Dank für Ihre Erfahrung heute Morgen. Alles Gute für Sie beruflich und privat.
Das ist sehr lieb. Vielen Dank. Auch vielen Dank für die guten Fragen. Es war sehr spannend. Und ich hoffe, Ihre Studenten können da ein bisschen was mitnehmen und rausziehen.
Ich bin überzeugt davon. Herzlichen Dank.
Dankeschön.